In der heutigen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, sprechen wir unter anderem darüber, warum KI-Bots für Reddit ein echtes Problem darstellen. Außerdem gehen wir auf Gesundheitsfragen ein, die man einem KI-Chat stellen kann und wie der Stand bei der gesundheitlichen Forschung mithilfe von KI ist. Außerdem haben wir auch wieder unsere beliebten Kategorien KIs Next Topmodel und KI in der Praxis mit dabei. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los mit dem Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hier ist euer Podcast rund um KI und Technik, jede Woche mit aktuellen News für euch. Und ich begrüße hier wieder ganz herzlich Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian, es ist mir eine Freude.
Ja, mir auch, ja, und weil es auch immer ein sehr interessanter Austausch ist und wenn ich mir so unsere Themenliste anschaue, dann werden wir da auch wieder einiges Neues hoffentlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen auf dem Programm haben. Und ich bin da auch auf eine Meldung gestoßen, mit der wir das Ganze auch mal so ein bisschen eröffnen können. Und zwar geht es darum, wenn man Fragen zur Gesundheit hat oder zu möglichen Krankheitssymptomen und da immer mehr Leute nutzen ja dann ChatGPT oder andere KI-Chats, um so eine Eigendiagnose durchzuführen. Da gab es jetzt aber eine Studie, die hat gezeigt, dass die Ergebnisse, die man da bekommt von der KI, dass die nicht besser sind als bei einer klassischen Recherche im Web, zum Beispiel bei Dr. Google. Und dass man sogar eher noch die Situation unterschätzen kann, wenn man sich auf die Antworten eines KI-Chats verlässt. Und da würde mich mal interessieren, wie handhabst du das, Yusuf? Recherchierst du, wenn du Symptome hast, nach Krankheiten in der KI oder mit der KI?
Ja, schon. Also definitiv. Also wenn man so kleine Kinder hat, ja, so wie ich, dann kommen ja immer wieder irgendwelche Situationen, wo man einfach nicht weiß, ob das jetzt irgendwie relevant ist, irrelevant ist, was kann sein, sollte man jetzt zum Arzt gehen, sollte man nicht. Beim ersten Kind ist es noch ein bisschen, ist man noch ein bisschen aufgeregter, beim zweiten Kind weiß man, es bringt sie nicht um. Also man ist dann halt immer ein bisschen, man weiß, dass viele Sachen dann kritischer ausschauen, als sie dann tatsächlich sind. Aber es gibt tatsächlich einfach so Sachen, wo man das einfach wissen will oder sicher gehen will, okay, was könnte das denn sonst noch sein? Und in der Vergangenheit, so wie jeder Elternteil, habe ich natürlich gegoogelt und dann auch natürlich versucht, auf Seiten zu kommen, die halt irgendwie vertrauenswürdig sind. Und nicht auf irgendwelchen lustigen Foren irgendwelche Schwurbler-Informationen zu lesen mit, ja, nehmen Sie denn noch, weiß nicht, dieses Globuli dazu und dann wird das schon werden. Aber ich muss sagen, ich habe eine gegenteilige Erfahrung. Also ich finde, Google ist richtig schlecht geworden im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr, in medizinischen Ausspielungen, sage ich jetzt einmal. Und im Gegensatz dazu sind die KI-Antworten richtig gut geworden. Und im Speziellen finde ich Perplexity sehr gut. Also Perplexity habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wie könnte es anders sein? Gemini. Ja? Und das ist ein bisschen überraschend, weil der Gemini eigentlich auf dieselben Daten zugreifen sollte wie die Google-Suche. ChatGPT finde ich schlecht. Also ich habe auch ChatGPT immer wieder gefragt und da finde ich einfach die Ergebnisse wirklich grottenschlecht und irreführend, könnte man sagen, so wie es vielleicht auch dieser Bericht hier liefert. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dadurch, dass halt ChatGPT halt auch das verbreitetste Tool ist, dass halt alle irgendwie auf diese ChatGPT-Daten zugreifen und deswegen das halt so als schlecht wahrgenommen wird. Und eine meiner Erklärungen wäre, dass ChatGPT halt in Wirklichkeit halt auf diese Bing-Suchmaschine zugreift. Und die Bing-Suchmaschine ist so ziemlich das allerletzte, also das allerletzte Ding, was ich auch nur ansatzweise irgendwas Relevantes fragen würde. Ich habe noch wirklich nie eine relevante Antwort von Bing bekommen oder einen relevanten Link, ja. Zumindest nicht unter den ersten 20.
Ja. spannend.
Also ja, das sind so meine Erfahrungen. Was sind denn deine Erfahrungen?
Ja, meine Erfahrungen, die sind so ein bisschen anders, weil ich ja von Haus aus ein ausgesprochener Hypochonder bin und deshalb vermeide ich es möglichst, Symptome irgendwie zu recherchieren oder zu googeln, weil mich diese Antworten dann meistens irgendwie komplett aus der Bahn hauen. Also das heißt, wenn ich mir wirklich wegen irgendwas Sorgen mache, dann gehe ich lieber zum Arzt. Wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich auch Fälle, in denen du von einem Arzt keine befriedigende Antwort bekommst. Also wenn du so untypische oder so unklare Symptome hast, die sich so schwer beschreiben lassen, die auch auf keine klassische Krankheit oder keine klassischen Beschwerden passen, dann ist es immer schwer von einem Arzt, der ja meistens in seiner eigenen Disziplin sozusagen ist, dann ist es schwer, da eine umfassende Antwort zu bekommen. Also es ist ja leider in der Medizin so, dass dieses vernetzte Denken, dass es bei vielen Ärzten einfach nicht da ist, sondern die schauen halt auf ihr Spezialgebiet. Und das könnte für mich so ein Grund sein, zumindest mal als Ergänzung noch so ein bisschen mehr Input zu holen von der KI, um dann vielleicht auch etwas mit einer These zu einem Arzt zu gehen. Wobei ich dann natürlich den Arzt auch wieder beeinflussen würde, was vielleicht auch nicht so gut ist. Ja, also schwieriges Thema aus meiner Sicht. Ja.
Also ich glaube, dieses Arztthema, das, also wir haben diese Diskussion in der Firma sehr häufig, weil da alle sehr negative Erfahrungen haben. Man muss ja auch leider sagen, dass die Medizin einer der schlechtesten Fehlerkulturen in allen Branchen überhaupt hat. Es hat natürlich damit zu tun, dass es halt eine sehr starke Klagekultur und sehr starke Auswirkungen auf die Menschen hat. Und deswegen ist halt die Fehlerkultur dann eher beschränkt, sage ich jetzt einmal. Aber die Gegenhypothese dazu ist ja die Luft- und Raumfahrt, die ja auch massive Auswirkungen haben, wenn du einen Blödsinn baust. Und die haben die beste Fehlerkultur. Mhm. Und eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die Medizin irgendwann einmal aufhören würde, alles zu verschleiern und zu irgendwie ja so weiter zu tun, was sie jetzt tun, und mal anfangen, eine Fehlerkultur zu entwickeln und gemeinsame wissenschaftliche Ansätze vorantreiben würden. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die KI da tatsächlich auch eher ein Vorreiter ist, weil man sieht ja auch an Matt Gemini, von denen haben wir ja schon geredet, da ist ja auch die Diagnose deutlich besser als die besten Experten. Ja? Also die erreichen hier Werte über 90%, die besten Ärzte erreichen 80%. Da sieht man, dass KI definitiv eher der Choice ist. Denen vertraue ich auf jeden Fall mehr. Und was ich übrigens auch noch nicht erwähnt habe, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber die Ärzte in Österreich reden in einer ganz fremden Sprache. Man versteht sie nicht. Und dann sagen die etwas und man fragt nach und dann sagen die wieder etwas, was man wieder nicht versteht. Und man kommt sich sehr blöd vor, weil man dann dreimal nachfragt und der ist schon ganz ungehalten, weil er sich denkt, was bist du für ein Trottel, dass du das nicht verstehst? Und dann wartet man sehnsüchtig auf diesen Patientenbrief und dann kriegt man endlich Klarheit, weil das kann man dann in irgendeine KI reinposten und der übersetzt einen dann, was das dann heißt. Und dann versteht man es endlich.
Ja, vielleicht muss man beim Arzt dann gleich im Gespräch so ein Übersetzungstool dabei haben, was einem dann in Echtzeit die Antworten liefert, wenn es der Arzt selber nicht kann. Also bei uns ist es sehr stark abhängig vom Arzt. Also ich kenne sehr gute Ärzte, was auch das Erklären angeht, die sich auch Zeit nehmen und die das auch so vermitteln, dass ich es verstehen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade bei bestimmten Fachärzten, die dann vielleicht auch so sich eher als Wissenschaftler denn als Ärzte sehen, dass es bei denen dann in so eine schwierige Sprache abdriftet oder dass sie nicht in der Lage sind, das eben verständlich rüberzubekommen. Ja. Ich glaube, das kommt drauf an. Aber ich habe da, würde man sagen, eher gute als schlechte Erfahrungen gemacht, was das angeht.
Mhm. Ich sehe schon, du bist privat versichert. Du hast nämlich erwähnt, dass sich ein Arzt Zeit nimmt. Also das habe ich noch nie, ich habe noch nie so einen Kassenarzt gehabt, der sich je Zeit genommen hätte. Da wird der Timer gestoppt und dann nach 30 Sekunden fliegst du da wieder raus auf den Raum.
Ja, also das Beste, was ich da mal erlebt habe, war wirklich eine hautärztliche Vorsorgeuntersuchung. Und die ging, glaube ich, wirklich, ich habe es nicht gestoppt, aber gefühlt, glaube ich, eine Minute für den ganzen Körper. Ja. Also das war dann so Fließbandabfertigung. Ich habe aber auch schon Untersuchungen erlebt, die wirklich sehr gründlich waren. Auch da kommt es wieder auf den Arzt drauf an. Also es gibt auch welche, die wirklich auch für Nicht-Privatpatienten sich Zeit nehmen. Habe ich auch schon erlebt. Also da muss man wirklich auch Glück haben, den richtigen Arzt zu finden.
Lustig, eine Anekdote, weil du gerade Hautarzt sagst. Meine letzte hautärztliche Untersuchung habe ich bei einem Hautarzt gehabt, der mit KI gearbeitet hat. Ja. Ich bin dahin, habe mich hingestellt, der hat meinen Rücken fotografiert, der hat meine Brust fotografiert und dann dahinter ist ein KI-Tool gelaufen, der das alles analysiert hat. Und dann hat er gesagt, dann hat er sich 2, 3 Stellen angeschaut, das hat irgendwie so Dinge angezeigt. Dann hat er sich 2, 3 Stellen angeschaut und das war dann tatsächlich auch recht schnell erledigt. Das war in 5 Minuten erledigt. Aber da hatte ich tatsächlich das Gefühl, das ist gut, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch so wirklich ein Bereich, wo die KI jetzt schon einen richtig guten Mehrwert leisten kann, eben solche Mustererkennungen zum Beispiel. Und das ist ja was da kann die KI, glaube ich, auch teilweise deutlich besser und fehlerfreier arbeiten als selbst der Arzt mit der besten Erfahrung. Mhm. Und ja, also das finde ich einen guten Ansatz, dass denke ich, wird jetzt auch nach und nach immer mehr kommen, gerade im Bereich der Hautärzte. Bin mal gespannt. Bei mir steht demnächst auch mal wieder ein Vorsorgetermin an. Vielleicht wird da auch schon KI eingesetzt. Aber das Thema KI und Medizin, das ist ja auch gerade, wir haben es ja auch schon so anklingen lassen, in der Forschung ein Thema, an dem auch viele Hoffnungen hängen. Also man wartet ja, dass es irgendwann mal einen Durchbruch gibt, zum Beispiel bei der Krebsforschung, also auch um Mittel gegen schwere Krankheiten, gegen chronische Krankheiten zu finden. Da gibt es jetzt auch von Future House ein neues KI-Tool für sogenanntes Data-Driven Biology Discovery, also einfach um ja große Mengen von Forschungsarbeiten auszuwerten, um dann neue Erkenntnisse zu erzielen. Dummerweise gibt es bisher noch keinen überzeugenden Beweis für die Wirksamkeit solcher Tools. Und es ist, also man wartet noch auf den Durchbruch in der Forschung. Ich könnte mir vorstellen, dass das über kurz oder lang kommen wird, aber wenn man aktuell drauf schaut auf die Ergebnisse, da sind ja noch richtig dumme Fehler dabei, als teilweise, die wahrscheinlich selbst ein Medizinstudent im ersten Semester nicht machen würde. Mhm. Aber ich denke, das ist ein Bereich, da hängen viele Hoffnungen und auch viel Budget dran in Zukunft, oder? Was meinst du dazu?
Ja, also ich denke auch, dass das, also man sieht es ja an DeepMind, ja, also das sind ja nicht nur KI-Wissenschaftler, sondern das sind ja Wissenschaftler aus allen möglichen Bereichen. Und ich finde auch den Ansatz sehr gut, dass eigentlich alle wissenschaftlichen Bereiche jetzt eben data-driven arbeiten sollten, weil es auch wirklich schon sehr viel Forschung gibt und es gibt sehr viele Erfahrungen und Ergebnisse. Und wenn man nur einfach die bestehenden Daten hernehmen würde und versuchen würde, da Korrelationen zu finden, dann würde man wahrscheinlich schon extrem viel erreichen. Ich habe irgendwann einmal so einen, man könnte sagen, einen Werbeartikel oder einen Werbebeitrag von Google gesehen. Da hat ein Papa irgendwie ein Kind gehabt, das halt irgendeine ganz seltene Krankheit gehabt hat und irgendwie was unheilbar ist oder so, ne? Und dann hat der halt mit eben Google Gemini in dem Fall, ja, und das ist halt tatsächlich auch von Google gewesen, hat er dann halt mit Deep Research versucht, die Sachen zu und die wissenschaftlichen Informationen irgendwie sich zusammen, da hat er quasi sich das so zusammen und hat dann gesehen, dass es irgendwie zwei Bereiche gab, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, aber offensichtlich dasselbe Problem bearbeiten. Und dann hat er tatsächlich halt diesen Autor angeschrieben von diesem wissenschaftlichen Artikel und hat gesagt, naja, ich habe hier übrigens ein Kind, das hat diese und diese Krankheit und eure Forschung deutet darauf hin, dass das da Einfluss haben könnte. ist das ein Thema, ja? Und die haben natürlich geglaubt, das ist ein anderer Wissenschaftler. Dabei war das halt nur irgendein Papa, der halt sich viel mit KI beschäftigt und also der auch gar kein, also auch kein KI-Experte oder sowas ist, sondern einfach nur jemand, der halt die Tools nutzt, um die Sachen zu recherchieren. Und tatsächlich ist dann daraus eine riesige neue Forschungsgruppe entstanden, wo sich mehrere Wissenschaftler angeschlossen haben, die jetzt halt an diesem Problem arbeiten und halt schon die ersten Ergebnisse liefern konnten. Ich meine, das hat ihn jetzt noch nicht gerettet, ja, also, aber es ist einfach ein komplett neuer Ansatz, auf den bis jetzt keiner gekommen ist. Und irgendeinen Mensch, der halt keinerlei Ahnung von Forschung, Wissenschaft, Medizin oder anderen Bereichen hatte, hat es irgendwie mit Hilfe von KI geschafft, sich so tief einzuarbeiten in kürzester Zeit und mit Kontakten dann in die Wissenschaft oder halt die Leute angeschrieben und hat halt tatsächlich etwas ganz Neues erschaffen. Und das finde ich schon beeindruckend. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viele solche Fälle geben wird. Und deswegen finde ich den Ansatz gut. Ob jetzt dieses spezielle Produkt oder diese Future House-Thematik jetzt das Tool sein wird oder nicht, ist jetzt mal irrelevant. Aber ich finde den Grundsatz sehr gut. Und ich finde, alle großen AI-Labs sollten irgendwie multidisziplinär arbeiten und diese Themen voranbringen, nicht nur DeepMind. Ja.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich glaube, darin liegt ja auch eine große Chance. Also jetzt auch, wie du gesagt hast, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel unter einer sehr seltenen Krankheit leiden, die oft aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht weiter erforscht wird, weil es sich zum Beispiel auch für die Pharmaindustrie gar nicht lohnen würde, da Behandlungen zu entwickeln. Und auch für solche Fälle kann es jetzt da Besserung geben. Und also ich glaube auch, dass da noch viel zu erwarten ist, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht noch keinen Durchbruch gab. Aber das wird sich sicherlich mit den Jahren ändern. Und ich glaube, da können wir uns noch auf deutliche Verbesserungen freuen in der Medizin.
Also ich bin felsenfest überzeugt, dass es da massive Durchbrüche geben wird. Ich glaube, der limitierende Faktor sind erstens Daten und zweitens Rechenkapazität. Ja.
Ja.
Ja. Und beides wird ausgebaut.
Ja, und dann danke für das Stichwort, weil das bringt mir jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema, was wir auf unserer Liste haben. Mhm. Und da geht's ja im Grunde auch um Ressourcen, also genauer gesagt geht es um Forschungsressourcen für KI in den USA. Und da haben wir jetzt so ein bisschen die perplexe Situation, dass einerseits Donald Trump sich ja vorgenommen hat, die USA zur Weltmacht im Bereich KI zu machen und auszubauen. Aber andererseits Fördermittel für Forschung streicht, unter anderem eben auch für KI und Halbleiterforschung. Und das hat jetzt auch den CEO von IBM dazu gebracht, eine Warnung auszusprechen und eben darauf zu dringen, dass diese Streichungen nicht erfolgen. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
Also ich glaube, ich mag es jetzt gar nicht aussprechen, aber dieses Vorgehen von Trump, also der hat das ja gemacht, nicht weil er Forschung oder sparen will, sondern der wollte ja diese Institute dazu zwingen, dass sie nicht mehr diese DEI-Themen vorantreibt, also Diversity und Gender und das ganze Thema. Also das sollte alles raus sein und das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und wenn du das nicht machst, dann nehme ich dir das Geld weg. Ja? Also es ist so ziemlich das Allerdümmste, was auch nur irgendein Mensch tun kann, in einer Forschungsumgebung auf Diversität irgendwie zu verzichten oder das dezidiert herauszustreichen, weil ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dumm das ist. Ja, also es ist unfassbar. Anyway, also auf der einen Seite ist das natürlich ganz schlimm für die USA. Auf der anderen Seite ist das super für Europa, weil was hat gestern oder vorgestern der Macron und die von der Leyen gemacht? Die haben jetzt 500 Millionen aufgestellt und haben gesagt, alle Wissenschaftler, die sich in den USA unterdrückt oder sonst irgendwie denen die Gelder gestrichen werden, kommt gerne nach Europa. Bei uns wird geforscht und unser Ziel ist es, mindestens 3% unseres Bruttosozialprodukts oder Bruttoinlandprodukts in Forschung zu stecken. Und you're welcome. Ja? Und das ist natürlich, also das, die Hoffnung ist natürlich, dass hier dann sich viele Wissenschaftler dazu entscheiden, wieder nach Europa zurückzugehen. Mhm. Das löst noch nicht das Problem, dass Europa aus der Wissenschaft recht wenig macht. Aber das wird sich vielleicht dann auch ändern mit den Leuten, die kommen. Ja, weil wenn dann vielleicht tatsächlich Leute kommen, die halt auch noch so einen Entrepreneurgeist haben, dann wird es vielleicht nicht nur bei der Wissenschaft bleiben, sondern vielleicht kommen daraus Startups und entwickelt sich ein neues Ökosystem oder ein neuer Wirtschaftszweig oder halt einfach etwas, was noch nicht da war. Das ist die Hoffnung. Selbst wenn nur 2-3 Unternehmen daraus entstehen, die irgendeinen Fortschritt bringen, würde das Europa schon voranbringen. Und die 500 Millionen ist es auf jeden Fall wert. Aber es ist also diese Aktion von Trump, das ist mir unbegreiflich. Und dass dieser IBM-CEO der Einzige ist, der hier auf die Barrikaden geht. Und ich höre ja viele amerikanische Podcasts. Und die sagen ja alle, ja, das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun und dieses DUI und das ganze Zeug und das ist schon recht, dass denen die Gelder gestrichen werden, weil die sollen sich quasi um den Job kümmern und nicht um Diversität und sonst irgendwas. Und ich denke, ja, Leute, ihr habt echt so einen Schuss weg. Es ist, also, als ob diese Sache im Vordergrund stehen würde. Es hat wirklich keinerlei Bedeutung. Es sind nur die Grundprinzipien, wie halt Forschung funktioniert. Dass man halt offen ist, dass man nicht diskriminiert, dass man allen eine Chance gibt, egal welches Geschlecht, egal welcher Sexualität, egal welche Gesinnung. Ja. Aber das ist halt einem Trump, der kann das natürlich nicht verstehen. Ich sage nur fucking old white man. Ja.
Also, ja. Und ich glaube, wir erleben jetzt so eine Umkehrbewegung. Ich glaube, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch danach sind ja viele sehr bekannte, renommierte Forscherinnen und Forscher sind ja aus Europa weg in die USA. Also ja, Albert Einstein, um nur ihn zu nennen, ja, also und viele weitere mehr. Also auch gerade Forscher im Bereich der Atomphysik oder auch Astronomie und was es da alles gibt. Und dieser Trend, der könnte sich jetzt praktisch in umgekehrter Richtung wiederholen. Also diese Rückkehr sozusagen oder der Abfluss von Know-how aus den USA nach Europa mit wahrscheinlich, denke ich, auch drastischen Folgen für die USA. Weil da wird dann, wenn die Grundlage fehlt für erfolgreiche Unternehmen und Projekte, dann werden die das recht bald zu spüren bekommen. Und dann haben wir hier den entsprechenden positiven Effekt. Ja, ja. Also,
man merkt ja auch in China, also China hat ja auch eine Initiative gestartet, um ihre ganzen Wissenschaftler wieder zurück nach China zu holen. Ob die so gute Chancen haben, weil natürlich Wissenschaftler, die in der Freiheit gelebt haben und keine Restriktionen gehabt haben, die werden vielleicht doch ein paar Bedenken darüber haben, wieder in so ein autokratisches Land zurückzugehen. Wobei, wenn sie halt die Zusicherung haben vom Xi Jinping, dass sie hier existieren dürfen oder halt weitermachen, dann werden sich auch hier wahrscheinlich einige wieder zurückbegeben nach China, weil dort auch natürlich die Forschung, also neben USA ist ja China die geben sich ja nichts. Die sind ja exakt gleich ex aequo. Auch die Anzahl der Wissenschaftler gerade im AI-Umfeld ist ziemlich gleich in den USA und in China. Also, und wenn sich das leicht verschiebt nach China, ist das wieder ein Slap in the Face für Amerika. Ja? Und all die Leute, die jetzt irgendwie den Trump unterstützt haben, die jetzt irgendwie in der zweiten Reihe stehen und sich und irgendwie das ganze Geld ausgegeben haben. Ich bin gespannt, wann die anfangen, irgendwie da zu rebellieren und den irgendwie abzuschießen. Aber ja, wenn man halt so einem Verrückten so viel Macht gibt, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit, da wieder zurückzusteigen.
Ja, wir werden es erleben und beobachten. Aber wenn wir bei den USA bleiben noch ein bisschen, komme ich auch auf Reddit noch zu sprechen. Das ist nämlich auch noch eine interessante Meldung, auf die ich gestoßen bin, weil Reddit kennen ja vielleicht die meisten da draußen, ist ja eine Plattform, eine Diskussionsplattform, ein Forum, was den Vorteil hat, dass sich hier eben Menschen treffen und keine KI, so glaubt man zumindest, um sich auszutauschen zu verschiedenen Themen. Es gibt eigentlich über fast alles auf Reddit irgendwelche Threads und Unterforen. Und auch zum Bereich Medizin und Gesundheit übrigens, ja, um da nochmal anzuknüpfen von vorhin. Aber was jetzt eben das Geschäftsmodell von Reddit so ein bisschen bedroht, ist ein Experiment oder das zeigt ein Experiment, was gerade von einer Universität durchgeführt wurde. Ich glaube aus den USA auch die Universität. Die hat nämlich es geschafft, in ein bestimmtes Unterforum oder Subreddit, wie es ja heißt, verschiedene KI-Agenten einzuschleusen, die sich dann als Menschen ausgegeben haben und zu verschiedenen Themen dann ihre Meinung zum Besten gegeben haben. Und das offensichtlich so überzeugend, dass es eben die anderen Nutzer nicht bemerkt haben. Und als das dann rauskam, dann war das natürlich auch für das Renommee von Reddit erstmal eine mittlere Katastrophe, würde ich sagen, weil es ja eben, wie schon gesagt, bei Reddit drauf ankommt, dass man mit echten Menschen kommuniziert. Jetzt plant Reddit offenbar irgendwelche Checks, um sicherzustellen, dass es sich bei neu angemeldeten Nutzern tatsächlich um Menschen handelt. Da wollen sie mit verschiedenen Plattformen zusammenarbeiten, aber weiterhin halt auch auf das Prinzip der Anonymität achten, was ja auch noch ein Grundbaustein von Reddit ist. Da stelle ich mir nur die Frage, wie das funktionieren soll, wie man praktisch überprüfen will, dass ein Mensch tatsächlich oder ein Nutzer, der sich anmeldet, tatsächlich ein Mensch ist, ohne weitere Informationen zu dessen Identität zu bekommen oder irgendwo abzugreifen. Also das ist so ein Spagat, da bin ich mir noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Weiteres Problem, was ich sehe, ist, was ist denn, wenn sich Menschen anmelden, Konto anlegen und dann aber sagen, so, mein lieber KI-Bot, jetzt übernimmst du mal, ich bin raus. Also alles ein bisschen schwierig, aber ich sehe da schon so auch so ein bisschen die Existenzgrundlage von Reddit ein bisschen in Gefahr, oder? Was meinst du dazu?
Ja, also das Problem hatte also Reddit ja schon immer. Also seitdem bekannt wurde, was die Weightings in den AI-Themen sind, ist ja Reddit für alle Black Hat CEOs, SEOs und auch für alle, die irgendwie in den verschiedenen Chatbots erwähnt werden wollen, Platz Nummer eins. Das heißt, es gibt auch einen ganzen Haufen menschlicher Bots, die nichts anderes tun, als auf Reddit irgendwas hochzuwerten oder runterzuwerten, positiv oder negativ, um andere schlecht zu machen oder sich selber besser zu machen. Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Und es ist einfach eine Frage der Attraktivität. Und je attraktiver das ist, desto eher wird es gehijackt und desto eher besteht natürlich die Chance, dass das gesamte Geschäftsmodell darunter leidet. Also, und solange Reddit ein bisschen unterm Radar gelaufen ist und eher so ein Nerd-Thema war, war das alles easy. Aber jetzt sind sie halt eine Aktiengesellschaft, ein Riesenunternehmen, machen Millionen Umsätze. Jetzt nicht so viele Millionen, dass es sich auszahlt, aber machen doch schon einige Millionen Umsätze. Und jetzt sind sie natürlich auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie halt einer der wichtigsten Datenlieferanten für die AI sind, Opfer. Ja, und was ja auch ganz gut passt zu dem Thema ist, ich glaube, letzte Woche war das oder vorletzte Woche, da gab es ja auch wieder ein Reddit-Experiment, auch wieder von einer Uni. Und die haben versucht, zu schauen, wie ein KI-Agent oder wie ein KI-Bot Menschen beeinflussen kann. Das heißt, die sind auf Reddit gegangen und haben dann versucht, mit KI Meinungen zu formen. Und das war überraschend positiv, also überraschend effektiv. Und die Methoden, wie sich halt diese KI dann verhalten hat, ist, dass sie angegeben hat, dass sie selbst betroffen ist und dass sie ein Kind hat oder was auch immer. Also irgendwelche Anekdoten, Erzählungen, was halt auch viele, ja, sag ich mal, Menschen machen, um halt glaubhafter zu wirken. Ich bin selbst Raucher, ich weiß, wie das ist, ja. Das Rauchen macht einem nichts, ja. Ich rauche seit 40 Jahren und mir ist nichts passiert, ja. Proof of evidence. Und diese, also wenn man das Grundsystem von Reddit hernimmt, das ja bewertet, was gut und was schlecht ist, dann in Kombination, wie KI dieses Gut und Schlecht beeinflussen kann und dann kombiniert mit automatisierter Beeinflussung von verschiedenen Threads, ja, dann ist das natürlich ein Knockout. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die alle Hebel in Bewegung setzen, um das in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen. Wie du aber selber schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass das wirklich geht. Weil in Wirklichkeit, wenn ich einen Browserbot habe, wie wollen die das identifizieren? Wenn ich einfach oder mich händisch einlogge und dann einfach nur die Sache reinposte. Und natürlich ist es ein Scale-Thema, ja. Und je eher ich es vollautomatisieren kann und mit großen Skalierungen vollautomatisiert hinbekomme, desto einfacher. Und das kann man sicher unterbinden mit Algorithmen, die man analysiert und schaut, okay, in welcher Frequenz macht irgendein User oder eine Zielgruppe irgendetwas. Aber du wirst nicht verhindern, wenn ich jetzt auf Fiverr gehe und 100 Leute dort anschreibe, die dann irgendwas up- oder downvoten sollen, jeder kriegt einen Dollar, können die nichts dagegen tun. Die können absolut nichts dagegen tun. Und wenn jeder von denen nur 2 Posts oder 3 Posts macht, dann kann ich das auch skalieren. Also, ja, also das Grundproblem ist, also ich vermute tatsächlich, dass das Grundproblem diese Studie war, die herausgekommen ist und dass die in der Lage war, Dinge so zu beeinflussen. Diese Studie wurde nie gepublished, weil sie halt zu gefährlich war und es war ja auch irgendwie ein renommiertes Unternehmen und die haben ja nicht bekannt gegeben, dass das Bots sind oder dass das KI ist, sondern die haben das einfach anonym auf Reddit durchgeführt und die Ergebnisse, die sie da gehabt haben, waren halt katastrophal in Wirklichkeit. Also gerade und da kann man sich dann auch vorstellen, wie halt so diese ganze Geschichte mit Russland beeinflusst, irgendwie die Wahlen in den USA. Das ist ja nicht nur auf Reddit, das passiert ja auch schon auf Instagram und Facebook und auf allen sozialen Medien. Das heißt, das Problem existiert schon lange. Und Reddit ist jetzt halt betroffen, weil sie am Kicker sind. Weiß nicht.
Allumfassende Lösung gibt's da nicht. Und man muss versuchen, das so unattraktiv wie möglich oder auch so aufwendig wie möglich zu machen, da zu manipulieren, indem man versucht, eben solche Skalierungsmöglichkeiten weitgehend einzuschränken. Aber ja, ich bin da wirklich skeptisch, ob das gelingen wird, da verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, beziehungsweise ob es nicht sogar noch weiter Vertrauensverlust geben wird. Ja. Also man merkt wirklich, worüber wir auch sprechen, es ist überall so ein Umbruch, der stattfindet. Also
definitiv.
Ja. Überall. Also KI verändert alles, kann man sagen. Unter anderem auch
das Shopping im Internet. Damit habe ich schon wieder eine schöne Überleitung hinbekommen, nämlich in ChatGPT gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, Produkte einzukaufen oder über ChatGPT. Ja, das ist ja der neue heiße Scheiß, möchte ich jetzt mal sagen. Da flippen viele aus, weil sie sagen, oh, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, da irgendwie mit meinen Produkten an die Kundinnen und Kunden zu kommen. Und passenderweise hat OpenAI jetzt auch so eine Liste von, ich habe es mal Ranking-Faktoren genannt für Produkte in ChatGPT. Dann hat mich der Olaf darauf hingewiesen, dass es ja in LLMs eigentlich kein Ranking gibt. Okay, das nehme ich natürlich gerne an und da hat er auch recht. Wobei man natürlich auch immer überlegen muss, wie dann genau diese Ergebnisse zustande kommen, wenn dann eben auch noch Retrieval Augmented Generation dazukommt, dann gibt es wiederum doch ein Ranking, ja. Also es ist auch so, da gibt es auch kein Schwarz und kein Weiß. Jedenfalls ist es so, dass es jetzt eben da verschiedene Kriterien gibt, mit denen man das Erscheinen der eigenen Produkte beeinflussen kann. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist das jetzt eigentlich keine Rocket Science. Also es geht eigentlich nur darum, dass die Produkte dann und die Informationen zu den Produkten möglichst auf verschiedenen Plattformen erscheinen sollen. Da werden Bewertungsplattformen herangezogen, da werden strukturierte Daten, also Metadaten herangezogen. Im Grunde eigentlich lauter Sachen, die jetzt auch schon für Google und für die Produktsuche in Google gelten. Also jetzt keine wirklich bahnbrechenden neuen Erkenntnisse dabei. Mhm. Es ist halt nur so, was jetzt auch für KI oder die Sichtbarkeit in KI generell gilt, man sollte einfach versuchen, die eigene Präsenz möglichst breit in die Welt hinauszutragen. Ich glaube, das ist so eine Lehre, die leider daraus zu ziehen ist. Leider sage ich deshalb, weil das klingt dann für mich auch wieder so, dass dem Spam Türen und Toren geöffnet werden, weil man eben versucht, ja, Dinge rauszuhauen und das kennen wir ja schon aus auf frühen Suchmaschinenzeiten. Also irgendwie wiederholt sich da alles wieder. Hast du dazu eine dedizierte Meinung?
Das erinnert mich an die Wutansprache von Rand Fishkin, also der ehemalige Gründer von, wie hat das geheißen?
Ah, du meinst Moss?
Ja, Moss, genau. Ja. Und der hat ja irgendwie so eine Wutrede gehalten, wo er gemeint hat, hey Leute, wir wissen schon, wie man diese Chatbots beeinflusst. Spammt einfach das Internet und je häufiger er vorkommt, desto häufiger wird es trainiert, desto häufiger ist es drinnen und desto eher wirst du gerankt oder angezeigt. Also was denkst du nach? Spam einfach zu und es gibt eine Unmenge an russischen Seiten, die dynamisch generiert sind, die nichts anderes machen als eine Message zu spammen, die müssen nicht einmal indexiert sein. Es geht nur darum, dass sie accessible sind und dass es Tausende, Zehntausende davon gibt. Ja? Also das war so sein Ansatz und das funktioniert sicher. Ja? Da bin ich ganz sicher, wenn du jetzt hergehst und 500 Subdomains von irgendeiner Seite erstellst, die alle eine Message haben und aber unterschiedliche Texte, dann und die KI fängt das an zu crawlen und fürs Training zu verarbeiten, dann wirst du da drinnen vorkommen. Ja, das ist ganz sicher so, weil so funktioniert das halt. Ja, du hast halt statistische Mehrheiten, statistische Häufungen und so funktionieren auch die Transformer-Modelle, so funktioniert auch das gesamte Trainingsmodell und solange es da drinnen keine Ranking-Faktoren gibt, also und da sind wir jetzt wieder bei den Ranking-Faktoren und da muss ich auch dem Olaf widersprechen, weil ich denke, es gibt keine Ranking-Faktoren in dem Sinne, aber es gibt Weightings und die Weightings sind sogenannte Ranking-Faktoren und die Weightings entscheiden, wie stark etwas gewichtet ist in der Darstellung und wie stark der Kontext dieser Information da ist. Und das kannst du schon beeinflussen. Und gerade wenn du Google hernimmst, also wenn du Gemini hernimmst, ist die Vermutung ja sehr hoch. Also ob es so stimmt, weiß man natürlich nicht, aber es gibt etliche Patente und da ist ja auch der Olaf der Experte. Gibt es ja etliche Patente, die darauf hindeuten, dass der Index von Google als RAG-System hergenommen wird, um dann die Antworten zu generieren. Das heißt, du hast dann doch wiederum ein Ranking. Und du hast also indirekt halt. Und dann hast du auch noch ein Weighting und ein Ranking. Das heißt, du kannst das vielleicht nicht ganz steuern, aber das kannst du ja heute auch nicht. Es gibt über 200 Faktoren, um in SEO irgendwie zu funktionieren. Also ja, also ganz so will ich das vielleicht nicht sagen. Und ich glaube auch, dass es innerhalb der, das ist vielleicht etwas, wo jetzt hier ein bisschen so die Forschung noch steht und auch diese Reinforcement Learning Grundlagen da sind, dass es halt schon auch eine Art Quality Score für Content gibt, ja. Und dass dieser Quality Score, auch wenn der jetzt vielleicht in den Trainingsdaten noch nicht als Grundlage dient, aber durchaus als Weighting-Faktor genutzt werden könnte. Das heißt, wenn du vorher hergehst und deine Training-Data kategorisierst, was sicher einige tun werden, und man merkt ja auch an dem DeepSeek-Modell, dass die sehr viel dieser Machine Learning Methoden verwendet haben, um halt das zu labeln, um dann halt die besseren Daten herzunehmen fürs Training. Also insofern, ja, es gibt sogenannte Ranking Faktoren zwar nicht, aber es gibt Weightings und es gibt über Reinforcement Learning Methoden, wie man diese Daten kategorisiert, und dann hat man eigentlich wieder ein Ranking. Also das wäre meine Sichtweise. Mhm. Und dass jetzt ChatGPT Produkte verkauft, zeigt ein bisschen so die Verzweiflung, weil sie immer noch keine Möglichkeit gefunden haben, wie man monetarisiert. Weil die paar Leute, die halt dafür zahlen, die werden halt nicht ausreichen, um eine 300 Milliarden Bewertung hinzubekommen. Und ich glaube auch Google, also auch Gemini hat ja jetzt noch diese AI-Overviews haben wir jetzt auch schon, oder dieser, besser gesagt, nicht die AI-Overviews, sondern dieser AI-Mode, mhm, hat ja auch diese Produktdarstellung jetzt auch mit dabei. Ne? Das, mhm, ist ja auch ähnlich wie das von ChatGPT. Also da kopiert sogar Google von OpenAI, was ich sehr lustig finde.
Ja, wobei Google natürlich auch den Vorteil hat, dass sie schon die Strukturen haben, um da auch Geld einzunehmen damit, ja, mit seinen ganzen Ads-Möglichkeiten, Shopping und so weiter. Und ich glaube, da wird Google dann auch noch weitere Möglichkeiten erschließen, dann per KI noch passendere, relevantere Anzeigen auszuspielen, bestimmt auch OpenAI. Wobei ich glaube, dass die da eben einfach in der Zeit deutlich was aufzuholen haben und natürlich auch von der Anzahl der Zugriffe. Also da müssen wir mal gucken, ob da dieser Turnaround noch geschafft wird und auch irgendwann in den profitablen Bereich zu kommen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind zumindest mal da. Man muss sie dann eben auch nur versuchen, dann in monetäre Modelle zu überführen. Und da sind wir jetzt gerade erst am Anfang. Im Moment ist das ja noch so gut wie gar nicht vorhanden. Ja, auf jeden Fall eröffnet es neue Chancen, dann auch für Händler, Händlerinnen, Produktanbieter zu erscheinen. Und da sollte man auf jeden Fall auch auf dem Laufenden bleiben, um dann da den Anschluss nicht zu verpassen. Ja, aber auch hier, wie schon gesagt, ein Umbruch nach dem anderen. Und jetzt haben wir noch etwas für euch mitgebracht, denn wir hatten ja letzte Woche euch versprochen, dass wir ein Update euch liefern werden. Und zwar geht es ja um das sogenannte De-Skilling. Ja, also De-Skilling bedeutet, wir nutzen immer mehr die Technik, also KI jetzt, um bestimmte Dinge zu erledigen, zum Beispiel um Texte zu erstellen und um Aufgaben zu erledigen, die wir halt bisher noch selbst erstellt haben, und damit dann verbunden das Risiko, dass wir diese Fähigkeiten verlernen, also dass wir das dann gar nicht mehr können oder nicht mehr so gut können. Und da haben wir so ein bisschen dazu recherchiert. Und ja. Yusuf, wie sieht's da aus?
Also ich habe einen ganzen Haufen Daten, aber ich habe die noch nicht aufgearbeitet. Also ich habe die jetzt da, aber das schaffe ich jetzt nicht. Also das sind zig Seiten, die muss ich jetzt mal hier. Also es gibt ganz viele Studien. die da vorhanden sind und die in alle möglichen Richtungen zeigen. Aber ich muss diese Daten erstmal verarbeiten. Also ich das müssen wir leider nochmal verschieben. Aber ich verspreche es fürs nächste Mal, dann habe ich es zusammengefasst, weil es gibt hier diese von diesen ganzen Do it or lose it und diese ganzen auch, es gibt einen ganzen Haufen Forschung dazu. Und auch das ganze Thema Neuroplastizität ist ein großes Thema und was ja auch für das Gehirntraining und so relevant ist. Und dann gibt es halt verschiedene sensorische, motorische, kognitive Fähigkeiten, die hier als in den Experimenten und in den Forschungen. Und dann gibt es halt die Rückschlussfolgerungen auf die verschiedenen Gehirnareale. Aber das ist, das muss ich alles noch zusammenfassen.
Also, haben wir doch zumindest mal schon mal für euch die neue Erkenntnis, dass es dazu sehr viele Erkenntnisse gibt und Forschung gibt, genau. Das, was wir auch vermutet haben. Und dann, dann seid gespannt auf die nächste Ausgabe. Dann haben wir nämlich da für euch tatsächlich dann in zusammengefasster Form so die wichtigsten Erkenntnisse.
Als Hauptthema, und damit vielleicht nächste Woche als Hauptthema.
Ja, genau.
Dann machen wir leider wieder verschieben. Tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe.
Ja, aber da, besser, wir machen es nächste Woche dann ausführlich als heute dann, sagen wir mal, in kurzer Form, weil ich glaube, das ist wirklich auch spannend für viele und interessiert auch viele. Aber wir kommen jetzt zu unserer beliebten Kategorie KI's Next Topmodel. Und da haben wir diese Woche auch wieder einiges mitgebracht. Wir hatten ja heute schon öfter Google Gemini erwähnt und es gibt jetzt Gemini 2.5 Pro in einer sogenannten I.O. Edition. Und zwar ist diese Edition jetzt gerade veröffentlicht worden, ist verfügbar über verschiedene Plattformen, zum Beispiel auch über Google Vertex. Und I.O. Edition deshalb, weil es schon so ein kleiner Ausblick ist auf die Google I.O., die Ende Mai wieder stattfindet, die Entwicklerkonferenz. Da gibt es dann auch zu verschiedenen Google-Themen wieder Updates zu KI, zu Cloud, zur Suche und so weiter. Und dieses Gemini 2.5 Pro I.O. Edition, das soll jetzt deutliche Verbesserungen zum Beispiel für das Coding oder für das Erstellen von interaktiven Apps bringen. Dafür wird es ja sehr gerne genutzt, dieses Gemini 2.5 Pro. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du es dir schon anschauen konntest, Yusuf.
Ja, es ist ja, also die meisten, also die Version, die jetzt aktiv ist, ich glaube die Mai-Version, die wird ja automatisch ersetzt durch die März-Version. Das heißt, es hat eh jeder eigentlich, der Gemini 2.5 Pro verwendet, verwendet schon die neue Variante. Ich habe jetzt noch keinen großen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt. Aber die Coding-Themen, die ich verwende mit Gemini 2.5 Pro, sind sehr rudimentär. Also das ist sehr so Shortcode-Thematiken, alles sehr WordPress-lastig. Deswegen, also ich glaube, das könnte sogar irgendein abgespecktes Minimodell, die Sachen, die ich da brauche. Deswegen kann ich es noch nicht sagen, aber angeblich soll es richtig gut sein. Und 3.7 Sonnet sogar schlagen. Und das wäre schon, man muss auch einfach sagen, Gemini hat sich in den letzten Monaten so stark in den Vordergrund gearbeitet und hat so viele Neuerungen rausgebracht und so viel Qualität rausgebracht, dass es jetzt eigentlich nur meine Frage der Zeit ist, bis sie alles dominieren. Und man merkt auch, es ist eine unaufhaltsame Maschine, die da von DeepMind losgetreten wurde. Das heißt, dass die wurden jetzt echt entfesselt und mein Product of the Choice, also ich verwende fast nur noch mehr, also mein Choice of Product, ich verwende nur noch mehr 2.5 Pro für fast alles und es ist wirklich großartig.
Ich verwende es auch gerne, also gerade wenn es so Deep Research Themen sind, also wenn ich umfassende Recherchen zu einem Thema mache oder auch ausführliche Beiträge zu einem bestimmten Thema erstellen lasse, dann nutze ich das sehr gerne. Und ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie viele Quellen
Gemini hier ranzieht. Also das sind meistens irgendwie mehr als 100, manchmal mehr als 200. Ich hatte einmal den Fall, dass ich ein Thema bearbeitet habe. Da hat Gemini eigentlich nur englischsprachige Quellen herangezogen. Das hat mich ein bisschen irritiert, obwohl es dazu auch sehr viel deutschsprachiges gibt. Aber das war wirklich der einzige Fall. Ansonsten ist das doch auch sehr ausgewogen. Und die Ergebnisse sind auch aus meiner Sicht recht gut. Ich persönlich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich finde, Gemini ist eindeutig besser als jetzt zum Beispiel das, was mir Deep Research bei ChatGPT liefert. Aber es ist auf jeden Fall gut und man kann es ganz gut verwenden. Ja, und wir kommen zu einem weiteren neuen Modell, nämlich Qwen 3, ein neues Open Source KI-Modell, das zwei Vorteile bietet, nämlich Deep Thinking und Geschwindigkeit. Stell uns das mal bitte vor, Yusuf.
Also Qwen 3, Alibaba hat jetzt auch wieder alle Links überholt und hat im Open Source Bereich einen neuen Meilenstein gesetzt, könnte man sagen. Weil dieses Qwen 3 ist nicht zu unterscheiden, auch vom Gemini 2.5 Pro und auch nicht ChatGPT 4.1 oder auch O3. Also es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Modell, das auch Reasoning kann und auch nicht Reasoning. Also das heißt, du kannst hier einstellen, ob du die Reasoning-Funktion nutzen möchtest oder einfach nur Non-Thinking-Mode. So nennen sie es. Also sie haben einen Thinking Mode und Non-Thinking Mode. Das Modell ist auch wieder mit 235 Milliarden Parameter, Mix of Experts, und ist halt im Coding und in Mathematik und in allgemeinen Fähigkeiten einfach auf Augenhöhe mit allen. Mit dem Unterschied, dass es Open Source ist. Und das ist ein bisschen ein Slap in the Face für Llama, also für Meta. Weil die es definitiv nicht hinbekommen haben mit ihrem letzten Llama-Modell. Aber Qwen hat es jetzt tatsächlich geschafft. Qwen macht hier einen neuen Standard. Er setzt wirklich einen neuen Standard im Open-Source-Bereich. Die haben auch mehrere Modellmöglichkeiten, die man sich dann auch tatsächlich dann auch in den jeweiligen Infrastrukturumgebungen anpassen kann. Also in den verschiedenen Größen. Was auch sehr gut ist, es ist in über, also 119, es unterstützt 119 Sprachen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, multimodal, klar. Und ja, es zeigt wieder, dass auch, also ich im Moment ist es ja so, dass alle sich auf dieses Coding-Thema stürzen. Ne? Also sowohl Google, als auch OpenAI, als auch irgendwie alle anderen, Anthropic, die denken, dass die Developer die Forefront sind für AI-Usage. Was ja tatsächlich auch so ist, weil einer der häufigsten Use Cases tatsächlich Software Development ist. Und bis jetzt verdienen die großen LLM-Anbieter sehr gut an diesen Devs. Ja, und da gibt es dann Cursor und dann gibt es halt irgendwie verschiedene Windsurf und alle möglichen Coding-Tools, die einfach diese im Hintergrund dann eines der großen Modelle verwenden. Ob es jetzt Windsurf kann man sich sogar aussuchen, ob man Google verwendet oder ob man Anthropic verwendet oder ChatGPT oder was auch immer. Bei anderen ist es eher fix. Auch diese ganzen Wild-Coding-Tools haben so eine Mischung aus verschiedenen Coding-Anbietern. Und die Existenzberechtigung dieser Coding-Anwendungen sind letztendlich die APIs dieser verschiedenen Anbieter. Und jetzt kommt Qwen daher und sagt, okay, du kannst es auch lokal installieren und dann bist du nicht mehr daran gebunden und musst nicht mehr die Kohle abdrücken an OpenAI oder an Google oder sonst irgendwen, sondern kannst einfach deinen eigenen Rechner hinstellen, das auf Open Source laufen lassen und das verkaufen. Und das zeigt schon, dass das alles sehr fragil ist. Also dieses ganze AI-Infrastruktur-Thema und auch das gesamte AI über APIs zu nutzen und auch die Anbieter, also dass man nur mit diesen Modellen und dem Verkauf dieser Modelle Geld verdient, das wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Und Alibaba macht es vor mit Gwen 3. Und das wird nicht das letzte Modell sein. Also die sind alle auf Augenhöhe. Und solange einer da mitspielt und sagt, hey, ist mir scheißegal, ich mache das jetzt auf Open Source, weil ich weiß genau, wie ich das anders monetarisiere, dann ist das halt so. Mhm. Und dann können sich alle an den Brausen gehen. Ja.
Ja. Ja,
ja, da, also wir hatten es ja, glaube ich, auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen. Also es ist natürlich auch immer für diese Anbieter ein sehr hohes Risiko, was sie fahren. Die stecken sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung und dann kommt morgen einer daher, der ist vielleicht besser oder billiger und dann war sozusagen die ganze Arbeit für umsonst, wenn man es mal überspitzt formuliert. Also es ist schon wirklich ein sehr riskantes Geschäft, was sie da betreiben, ne?
Ja.
Es gibt ja noch ein paar neue Modelle, die wir hier auch erwähnen wollen und die auch Beeindruckendes leisten. Da haben wir jetzt Amazon Nova Premier und das ist das bisher stärkste Foundation Model von AWS, was man für komplexe KI-Aufgaben verwenden kann und das also auch einige überzeugende Leistungsmerkmale bietet. Was hat's denn damit auf sich?
Amazon ist ja ein Spätzünder gewesen, was diese ganze AI-Thematik angeht. Und sie haben es irgendwie, sie haben es dann irgendwie geschafft, indem sie in Anthropic investiert haben, dass sie ein bisschen im Rennen mitgespielt haben. Und irgendwann einmal haben sie halt gesagt, okay, jetzt entwickeln sie ihre eigenen Modelle. Und das war halt diese Nova-Serie. Und die haben halt einige kleinere Modelle rausgebracht, die auch sehr nützlich waren, die sie auch für ihre eigene Infrastruktur so entwickelt haben, weil die haben ja auch eigene Hardware. Und auf ihrer eigenen Hardware läuft das natürlich deutlich effizienter und da sind sie auch nicht angewiesen, diese großen Margen von Nvidia zu bezahlen. Das heißt, das Ziel aller Hyperscaler ist es, mit eigener Hardware, mit eigenen Modellen, auf der eigenen Infrastruktur möglichst viele Kunden zu bedienen. Und die Funktion muss aber für alle gleich sein. Das heißt, es darf nicht sein, dass das Amazon Nova Modell schlechter ist als das von Google oder von Anthropic oder was auch immer. Das heißt, auch Amazon ist jetzt bemüht, hier die nächsten Schritte zu machen. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, dass sie ein Reasoning Modell rausgebracht haben, es ein multimodales Modell rausgebracht haben, das, also es kann mit Texten, mit Bildern und Videos umgehen und und 1 Million, ich glaube, Tokens kann es als Kontextwindow verwenden. Und das ist die Grundlage für ihre Coding-Agenten, die sie intern haben. Also nicht nur das, weil Amazon war ja immer einer der Vorreiter, die ihre eigene Kostenbasis dafür genutzt hat, um das auf Kunden abzuwälzen. Ja. Also sie haben es immer geschafft, aus einem Cost-Center ein Profit-Center zu machen. Sei es jetzt in der Logistik, sei es jetzt mit eben Datacentern. Also die haben ja das AWS, die haben ja quasi Cloud-Datacenter erfunden, weil sie gesagt haben, hey, wir haben so viel Rechenleistung, warum vermieten wir das nicht einfach an die Leute, die es brauchen? Und so ist AWS entstanden. Und auch dieses Nova-Modell ist eher ein internes Tool gewesen, um ihre eigene Codebase weiterzuentwickeln und jetzt bieten sie es halt ihren Kunden an. Und dass es halt jetzt nicht über drüber ist, ist okay, solange es die Grundlagen für die Kunden erfüllt. Und ich glaube, sie werden das halt versuchen, irgendwie immer so zu bringen, dass die Kunden das, was sie brauchen, halt über das Nova-Modell bekommen und alles, was halt exotisch ist, kriegt dann über Anthropic oder was auch immer. Ja. Mhm.
Aber das ist jetzt auch eher so ein, also so wie ich es verstanden habe, dass diese ganzen Modelle, die jetzt Amazon zur Verfügung stellt, die sind ja jetzt weniger an den klassischen B2C-Endkunden gerichtet, oder? Ja. Sondern das ist eigentlich vor allem B2B.
Nur B2B. Ja. Alles, fast alles B2B, alles Development und alles auf Kostenoptimierung. Mhm. Also diese Nova-Modelle sind deutlich günstiger als alles andere. Und sie können auch hier, und da sind auch für Amazon selber die Margen deutlich höher. Und das sieht man auch an den Quartalszahlen, dass die Margen sich erhöht haben. Obwohl der Umsatz nicht so gestiegen ist, wie er sein sollte, haben sich die Margen erhöht. Und das deutet halt einfach darauf hin, dass sie deutlich effizienter ihre eigenen Modelle und ihre eigene Infrastruktur ausnutzen als zugekaufte Services.
Also die haben sozusagen auch schon diesen Dreh hinbekommen zur Monetarisierung von der Technik, die sie da entwickeln.
Das war, also die Hyperscaler haben sowieso das Problem nicht. Also alle Hyperscaler, die auch Modelle entwickeln, die werden kein Problem haben, weil das sind ja sowieso diejenigen, die die Rechenleistung verkaufen. Also ein Google, ein Amazon, ein Microsoft, die stehen hier nicht im Wettbewerb mit irgendjemandem, weil die haben sowieso über ihre Cloud-Plattform eine Monetarisierungsplattform. Problematisch ist es mit den ganzen Foundation-Model-Anbietern, die sonst kein Geschäftsmodell haben, wie ein Anthropic oder ein OpenAI oder halt all die Trittbrettfahrer oder die halt auf diese Grund-LLMs angewiesen sind, wo halt irgendwelche Applikationen wie Cursor oder Windsurf und all die Abhängigkeiten haben, das sind quasi Arbitrage-Modelle, sage ich jetzt einmal. Ja. Und die halt tatsächlich das Geld machen, sind die Hyperscaler. Und das war von Anfang an auch klar.
Dann könnte es ja sein, dass am Ende auch nur die Hyperscaler übrig bleiben, oder?
Das ist die Vermutung, ja. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass irgendeiner wird OpenAI kaufen, irgendeiner wird Anthropic kaufen, beziehungsweise so wie OpenAI jetzt bewertet ist, sind die eher zum Survive or Die, ja, verdammt. Das heißt, der Sam Altman setzt alles auf eine Karte und glaubt halt, dass er den Markt dominieren kann. Und wenn ihm das nicht gelingt oder ihm der Atem irgendwann ausgeht, werden die einfach weg sein.
Mhm. Ja. Das ist ein spannendes Rennen, Sieger ungewiss. Ja, auch unter den Hyperscalern wissen wir ja noch nicht, wer da am Ende dann die Nase vorne haben wird. Aber es kann ja nicht nur, nicht wie bei Highlander, es kann nur einen geben, sondern da kann es ja auch mehrere geben.
Genau, es wird ja die geben, die es jetzt schon gibt, ja. Und vielleicht kommen noch andere. Ja, aber ja, also ich glaube, ja, also die Eckpfosten sind schon gesetzt, ne? Ja. Wo die Reise hingeht. Das ist alles schon abgesteckt. Mhm. Da wird sich jetzt nicht mehr viel bewegen.
Ja. Spannend. Wir haben noch eine weitere Meldung im Bereich KI's Next Topmodel mitgebracht, wobei es eigentlich eher eine praktische Anwendung ist, nämlich Gemini bringt jetzt auch Bildbearbeitung direkt aufs Smartphone. Ich meine, früher war es ja so ein Verkaufsargument, wenn du dir ein neues Handy gekauft hast und du konntest dann da irgendwelche tollen Effekte machen per KI, was weiß ich, irgendwie den Hintergrund wegradieren oder einen anderen Hintergrund setzen, dann war das natürlich ein tolles Feature, für das man auch gerne viel Geld ausgegeben hat. Braucht man heute gar nicht mehr, denn das Ganze kann man jetzt einfach mit der Gemini-App machen. Und wahrscheinlich noch vieles mehr, als man damals konnte. Man kann Bilder nach Belieben verändern und damit ganz neue Werke erstellen. Hast du das schon mal in der Praxis ausprobiert?
Ich bin ja ein großer Freund von Google Fotos gewesen und bin es immer noch, weil wenn du halt irgendwo im Urlaub bist, dann machst du irgendwelche Fotos und irgendwelche Leute marschieren da vorbei oder da steht halt irgendwas Hässliches im Vordergrund oder auf der Seite, dann kannst du das einfach anklicken und sagen, weg damit. Mhm. Also du kannst einfach Objekte oder Menschen entfernen und dann kannst du halt ein Foto erstellen, wo halt nicht irgendwelche Leute drauf sind, die du eigentlich nicht drauf haben willst. Und das ist immer ein sehr gutes, das ging halt mit Google Fotos am besten, weil es einfach total einfach ist. Du klickst drauf und fertig. Und diese ganzen Bildbearbeitungstools mit KI, also auch bei OpenAI war ja immer so, wenn du dein eigenes Bild hochgeladen hast, dann hat das zwar etwas generiert, aber du wurdest auch verunstaltet. Das heißt, du bist nicht mehr das Foto, das du da hochgeladen hast, hatte nichts mehr mit dem zu tun, mit was du bist. Naja, er hat zwar deine Konturen und deine Gesichtsform irgendwie hinbekommen, aber es war klar, das bist nicht du. Weil das hat irgendwie ein bisschen immer komisch ausgeschaut. Und jetzt hast du halt tatsächlich einfach ein Bildbearbeitungssystem, wo du sagst, hey, der Hintergrund passt mir nicht oder ich möchte da jetzt das nicht ein Leuchtturm hinstellen oder noch eine zweite Person, die so und so ausschaut oder was auch immer. Also du kannst halt tatsächlich einfach die Sachen lassen, die im Bild sind und alle anderen kannst du verändern. Und das finde ich ganz gut, weil das ging bis jetzt immer nur mit so professionellen Tools wie mit Photoshop. Und das kannst du jetzt halt einfach auf der Gemini-App. Und das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Und auch für privat, also nicht nur für private Nutzung, sondern auch für so Firmensachen. Ja? Also wenn ich dann irgendwie mich selber nehmen will für irgendeinen LinkedIn-Post und im Hintergrund halt irgendeine dystopische Weltuntergangsstimmung oder halt ein Happy Sunshine, was auch immer, dann kann ich das jetzt einfach machen, ohne dass ich da drinnen ausschaue, als wäre ich also Simpsons oder halt irgendwie irgendeiner von diesen Karikaturen, sondern ich kann mich, wie ich bin, da drinnen lassen einfach. Das finde ich gut.
Ja, also dann einfach mal ausprobieren an alle da draußen und kreative Fotos erstellen. Das war nie leichter als heute.
Genau.
Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar KI in der Praxis. Da gibt's einiges Neues, was wir euch mitgebracht haben und ich würde sagen mal, für den Schnellüberblick übergebe ich dir einfach jetzt mal, Josef.
Genau, also am 6. Mai ist ein neues Startup vorgestellt worden, das heißt Justice Text. Und die machen nichts anderes, als in der Justiz zu helfen. Und also beispielsweise in den USA haben ja die Polizisten alle diese Bodycams und es ist halt immer sehr kompliziert, diese Daten zu sichten und diese Daten aufzubereiten. Und diese Justice Text ist jetzt in der Lage, erstens mal diese Bodycam-Aufnahmen und die Vernehmungsvideos und all diese Sachen besser zu sichten, relevante Informationen raus zu extrahieren und schneller halt aufzubereiten für die Justiz und halt Beweismittel das wird jetzt jedem Pflichtverteidiger angeboten. Also jeder Pflichtverteidiger hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Tool zu arbeiten, um halt schneller diese Daten zu sichten, weil nicht jeder hat irgendwie die Chance, dass er sich ein 8 Stunden Bodycam-Video anschaut, nur um dann 2 Schimpfwörter da drinnen vielleicht rauszukletzeln. So kannst du das einfach der KI geben und der sucht es dir raus. Finde ich gut. Praktische Anwendung. Easy Case. Startup hat irgendwie ein paar Millionen bekommen dafür und es ist schon im Einsatz. Gut. Dann, das ist vielleicht ein bisschen scarier. Am 7. Mai hat der Elon Musk angekündigt, dass er mit xAI und einer Investmentfirma der TWG Global und Palantir so ein Joint Venture einzugehen. Und das ist so das Gruselkabinett. Also du hast einen großen Geldgeber, du hast xAI, du hast Elon Musk und du hast Palantir und den Peter Thiel. Und jetzt könnte man sagen, okay, die verschwören sich jetzt gegen die Welt. Nein, sie wollen den Finanzsektor, sie wollen sozusagen KI-Anwendungen für den Finanzsektor bauen. Hätte ich nur diese 3 Fakten gewusst, Elon Musk, xAI, Palantir und ein großer Investor, hätte ich gesagt, es geht darum, die Weltherrschaft zu bekommen. Aber nein, sie wollen nur den Finanzsektor sozusagen dominieren. Oder
der auch Auswirkungen auf alles hat, oder?
Der wahrscheinlich das, so, wenn man das berücksichtigt, vielleicht die Grundlage ist, um die Weltherrschaft an sich zu
machen. Ja, man muss ja irgendwo anfangen.
Ja, aber also der praktische Anteil ist natürlich, dass es hier jetzt neue KI-Anwendungen geben wird für den Finanzsektor, um das voranzutreiben. Mhm. Und auch eine lustige Anekdote, eine Studie, weil es wird ja immer wieder so, wie viele Leute nutzen tatsächlich KI im Business? Und es hat sich immer noch nicht verändert. 57% aller Angestellten verbergen, dass sie KI in ihrem Unternehmen einsetzen. Und das ist natürlich, das sagt so viel aus. Das sagt wirklich so viel aus. Auf der einen Seite, dass es erstens mal keine Policies gibt. Zweitens einmal, dass die Leute Angst haben, dass sie als Cheater sozusagen wahrgenommen werden. Es sagt auch so viel über die Unternehmen eigentlich auch aus, dass die das immer noch verbergen müssen, statt es öffentlich zu machen. Und es sagt natürlich aus, wie beschissen die Tools in den Unternehmen sind. weil wenn ich ein gutes Tool im Unternehmen habe, warum sollte ich dann mein privates AI-Tool nutzen? Also
Bei euch sind es wahrscheinlich 0%, die das verbergen, oder?
Na, verbergen tut es keiner, weil ja. Es wird eher damit geprahlt.
Genau, es wird ja auch forciert und bewusst eingesetzt. Ne?
Genau, es ist jeder, der irgendwie den neuesten heißen Scheiß ausprobiert hat, der geht damit prahlen und sagt, ha, schau mal, was ich Geiles gebaut habe.
Ja, also ich glaube, da muss noch ein Kulturwandel stattfinden.
Ja.
Das dauert.
Ja, das definitiv, ja.
Gerade in wahrscheinlich in Behörden und großen Konzernen, die sind dann wahrscheinlich wieder so Schlusslicht. Also das kennt man ja auch von anderen Dingen. Und dann zu guter Letzt haben wir auch wieder die Rubrik Data Center für euch mitgebracht. Beziehungsweise da hast du auch noch ein paar Neuigkeiten für uns parat, Yusuf.
Ja, also vielleicht einen kurzen Überblick, weil wir haben es die letzten Male nicht so angesprochen und es wird ja immer noch so gemunkelt, ja, das entschleunigt sich alles und eigentlich ist das nur eine große Blase und AI ist nicht real und wer soll das in wirklich, also es gibt viele Leute, die immer noch nicht glauben, dass das passiert. Und um denen klar zu sagen, doch, es passiert, will ich hier immer wieder mal, also wollen wir auch hier immer wieder so bekannt geben, was denn so die Dinge sind, die gerade passieren. Unter anderem Exelon, das ist ein US-amerikanischer Energieversorger, hat jetzt nur für die Rechenzentrumspipeline 36 Gigawatt zusätzliche Leistung brauchen sie, um die Data Center Pipeline zu füllen. Das heißt, es gibt gar nicht genug Kapazitäten im gesamten Netz.
Jetzt nur mal zum Vergleich, ne? Also ein durchschnittlich großes Kernkraftwerk hat eine Leistung, glaube ich, von ungefähr 1 Gigawatt, oder?
Genau.
Das heißt, du bräuchtest 36 Kernkraftwerke, beziehungsweise eben Windräder, Solaranlagen idealerweise, ja, oder Erdgas, um das überhaupt irgendwie zu befeuern. Und das ist natürlich Energie, die steht für sonst nichts zur Verfügung.
Genau. Ja. Und jetzt muss man vielleicht auch den Kontext, wer von Microsoft den Earnings Call angehört hat, der hat ja, also da haben ja viele Investoren dann irgendwie so gefragt, ja, warum habt ihr denn so viel zurückgeschraubt und nicht diese Projekte nicht vorangetrieben. That's the reason. Ja, weil es gar nicht genug Strom gibt, es gibt gar nicht genug Kapazitäten. Der Netzausbau, es müssten nochmal 15 Milliarden in den Netzausbau passieren, um nur diese 36 Gigawatt Pipeline zu etablieren. Und auch um diese Stromkapazitäten, also du hast jetzt von Atomkraftwerken geredet, aber Atomkraftwerke brauchen 20 Jahre oder 30 Jahre, bis sie mal da sind. Das heißt, davon reden wir gar nicht. Und aktuell ist halt das, was diese ganzen den Strom liefert, sind meistens so Erdgaskraftwerke, weil das sind einfach nur Turbinen, da blast man Gas rein, das verbrennt und dann erzeugt man Strom. Ja. Und das ist der easiest way, um Strom zu produzieren. Aber das musst du dann halt auch lokal bauen, weil du kannst es nicht irgendwo hinstellen, weil das Netz das gar nicht aushalten würde. Also nur um das irgendwie mal in den Kontext zu bringen. Und ich habe jetzt mal hier aus der KW 17 nur die Projekte, die in der KW 17 angekündigt wurden. Ja. Dann, also ich nenne kurz die Unternehmen und dann wie viel Kapazitäten angekündigt wurden. Ja? Mhm. Sinfi in Indien 130 Megawatt. Control S in Indien 150 Megawatt. Digital Reality in Charlotte 400 Megawatt. ESR in Japan 72 Megawatt. Meta investiert mehr als 1 Milliarde für ein Projekt, nur ein Projekt in Wisconsin. N-Scale, 2,7 Milliarden für eine Cloud global, nur, und das N-Scale ist nur ein Datacenter-Vorbereiter. Ja. IBM will weitere 150 Milliarden in den USA für Infrastruktur ausgeben. Stack Institute, also Infrastructure in Europe, da werden ganze Hyperscaler aufgebaut in Europa. Also und so weiter und so fort. Ja. Und selbst Unternehmen wie BNP Paribas geht Kooperation mit IBM ein, wo sie über mehrjährige Cloud-Infrastruktur, das heißt, jetzt kommt nicht nur, sind nicht nur die Hyperscaler, die hier aufbauen, sondern es kommen auch die großen Corporates. Oracle baut seine ersten GP200 Nvidia, also Nvidia Blackwell Farmen auf. Und das ist alles nur aus einer Woche, ja. Und jede Woche passiert das aber. Und das und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ah, das wird nichts. Ja? Natürlich entschleunigt es ein bisschen, aber das liegt nicht daran, dass es keine Need gibt, sondern es liegt daran, dass es nicht die Kapazitäten gibt. Und dass halt auch einfach auch politische Einflüsse, also das Beste, was für die Umwelt passieren kann, ist eigentlich Trump. Ja? Weil durch Trump und durch diese ganze Zollkacke hat sich der gesamte Datacenter-Bau total entschleunigt, weil natürlich ein großer Teil der Komponenten, die für so ein Datacenter benötigt werden, global gesourced werden müssen. Also es gibt China, es gibt Japan, es gibt Indien, es gibt Polen, es gibt ganz viele, also es wird auf der ganzen Welt, gibt Spezialisten, die einzelne Komponenten herstellen, GPICs herstellen, Glasfaserkabeln herstellen, Kühlflüssigkeiten produzieren. Also da gibt es so viele Komponenten, um so ein Datacenter zu bauen. Und das ist so ein komplexes Projekt. Ich meine, ich habe in meinem Leben an die 50 Datacenter gebaut. Und es ist wirklich ein sehr komplexes Projekt, so ein Datacenter aufzubauen. Auch wenn es nur ein Raum ist mit Kühlung und Strom. Ja? Und ein paar Racks und Kabeln und ein paar Servern. Es ist wirklich komplex, weil es gibt so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, um so Datacenter aufzubauen. Und zugegebenermaßen, diese Dimensionen, wie die jetzt hier ansprechen, so ein Datacenter habe ich noch nie in meinem Leben gebaut. Mhm. Die größten Datacenter, die ich gebaut habe, waren vielleicht mal, weiß nicht, 500 Racks. Ja? Also das sind so Größenordnungen, das ist für die ein Container.
Ich weiß es noch vor 30 Jahren, nee, warte mal, lass mich überlegen, doch, es ist also mehr als 30 Jahre sind es her, da war ich auch zumindest mal interessierter Beobachter beim Aufbau vom Rechenzentrum von web.de damals und selbst das war schon hinreichend komplex, ja, obwohl es damals noch recht klein war, aber da habe ich schon einen Eindruck bekommen, was man da alles beachten muss, und das sind natürlich jetzt ganz andere Dimensionen hier, die jetzt da aufgerufen werden. Du hast es ja gesagt. Also das kann man sich allein von den Zahlen kann man sich das schon gar nicht vorstellen, geschweige denn von der praktischen Ausführung, was das dann alles mit sich bringt. Also das sind ja hochkomplexe Projekte, wo man sich fragen muss, wer kann dann sowas und gibt es dafür auch überhaupt das Personal? Also das wäre hier jetzt zum Beispiel in Deutschland, wahrscheinlich in Österreich auch, wäre das eher das Problem, dass man gar nicht die Leute hat, die sowas bauen können, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein total schwieriges. Und ich glaube auch, dass das sind einfach so Projektgruppen, die halt geschlossen sind und die gehen dahin und die bauen das auf. Und dann, wenn die da fertig sind, gehen sie ins nächste. Ja, das ist wie so eine kleine Armee von Experten, die dann sowas bauen. Und wir haben ja, also auch in der Vergangenheit, haben wir mal 3-4 Datacenter parallel aufgebaut. Und das ist ein logistisches, also das ist wirklich kompliziert, weil du musst ja tatsächlich auch die ganzen Sachen timen. Und es gibt immer irgendetwas, irgendeine Genehmigung, irgendein Lieferant kommt nicht oder irgendwas fängt an zu brennen. Also es gibt so viele Dinge, die schiefgehen können. Und es gibt im Kleinen als auch im Großen und du musst es trotzdem managen. Und das ist, wenn ich mir diese Dimensionen anschaue, in den USA funktioniert es halt deswegen, weil es da halt auch wirklich einen ganzen Haufen Experten gibt, in China genauso und in Indien genauso, aber in Europa gibt es die gar nicht.
Aber ja? Die kommen ja jetzt, haben wir ja heute festgestellt.
Genau, hoffentlich, ja. Und auch wenn man sich jetzt, also man kommt ja vom Hundertste ins Tausendste, weil gleichzeitig gibt es auch so eine Studie, weil wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, so Microsoft, wenn die halt Datacenter bauen, dann bauen die ja jetzt AI-Datacenter, wo dann halt Blackwell-Infrastruktur drinnen ist. Und die Blackwell-Infrastruktur wird ja schon flüssigkeitsgekühlt, also wassergekühlt oder halt was auch immer. Und dann kommst du ja in das nächste Problem. Du hast ja in gewissen Gebieten gar nicht so viel Wasser oder hast halt einen Wasserverbrauch, der dann plötzlich lokal irgendwelche Tumulte auslöst oder Diskussionen oder irgendwelche Kommunen, die dann kommen oder dann irgendwer demonstriert oder sie kommen dann drauf, hey, das geht sich eigentlich gar nicht aus. Ja? Und dann musst du natürlich, dann ist dein Datacenter tot. Ja? Dann hast du ein Projekt angefangen, zahlst 10 Jahre Leasing, aber kannst da kein Datacenter bauen, weil du entweder nicht genug Strom oder nicht genug Wasser oder nicht genug Leute hinbekommst. Also das ist schon ich bin sowieso überrascht und verwundert, wie das alles gerade läuft. Und das zeigt wieder die Kompetenz dieser großen Datacenter-Anbieter.
Aber was mich dabei immer beschäftigt, ist die Frage, was, wenn jetzt diese auf der einen Seite diese Milliarden und Abermilliarden gesteckt werden in diese Infrastruktur, was kommt denn auf der anderen Seite jetzt an Wertschöpfung dabei raus? Also wofür wird denn diese unfassbare Kapazität, die da aufgebaut wird, wofür wird die denn wertschöpfend produktiv genutzt? Also jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur ist, um irgendwelche Bilder oder Texte zu erzeugen oder so, ja? Also hast du da ein Gefühl dafür?
Ja, es ist tatsächlich schwierig. Aber in Wirklichkeit geht es um die Ersetzung des Human Labor, ja? Also das ist, wenn man es hart ausspricht, geht es darum, menschliche Arbeit zu ersetzen. Und das ist die große Wette. Und wenn du nicht genug Kapazitäten hast, um die menschliche Arbeitszeit zu ersetzen, dann kannst du halt in dem Spiel nicht mitspielen. Mhm. Aktuell sind es vielleicht einfach nur Startups. Wird das alles finanziert eben durch Venture Capital oder halt Big Tech, die halt ihre bestehenden Kunden animieren, ihre zusätzlichen Funktionen zu nutzen, wie eben künstliche Intelligenz, Workflows verbessern, Kleinigkeiten optimieren, die ja eine große Wertschöpfung im Enterprise oder halt auch in Unternehmen bringen. Und ich kann es ja von uns selber sagen, ja, also wir haben eine 800-prozentige Effizienzsteigerung innerhalb von einem Jahr bekommen, nur durch das Einführen von KI-Workflows. Und da sind wir noch nicht einmal bei Agentensystemen gewesen. Jetzt sind die ersten Agentensysteme da und die verändern nochmal alles. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Wette, wenn tatsächlich die Welt so aussieht, dass diese Agentensysteme autonom Arbeitsabläufe automatisieren können oder ganze Arbeitsabläufe übernehmen können, dann kommt die Wertschöpfung auf jeden Fall. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Vielleicht liegt darin ja auch eine Chance. Ich meine, gerade wir hier in Europa, wir haben ja in vielen Berufen einen extremen Fachkräftemangel. Und vielleicht findet da einfach auch so eine Verschiebung statt, dass also bestimmte Berufe mehr und mehr durch KI ersetzt werden und dann eben mehr Menschen wieder bereitstehen, um solche Berufe auszuüben, die man nicht per KI ersetzen kann, wie zum Beispiel in der Pflege, in der Erziehung oder auch im handwerklichen Bereich. Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir da so ein bisschen wieder eine Verschiebung zwischen den Erwerbssektoren erleben werden.
Definitiv. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel, ist ja nur ein Symptom. In Wirklichkeit haben wir ein demografisches Problem. Mhm. Und der demografische Wandel, die ganzen Babyboomer gehen jetzt in Rente. Wer ersetzt die denn? Ja, du und diese Babyboomer sind alles Wissensworker größtenteils. Ja, es ist gut, dass das jetzt passiert. Und bis vor 3-4 Jahren wussten wir, dass das passiert, aber es war so, okay, aber wir wissen nicht, wie wir das Problem lösen, weil mehr Kinder kriegen wir jetzt halt nicht. Und
Schöpfingen, genau, ja.
Genau, und auch das Sentiment mit Migration ist jetzt auch nicht so der beste gewesen, dass da Migration das Problem löst. Es war eher so, wir wollen keine Migration, wir kriegen immer ältere Menschen, wir kriegen keine Kinder. So, und jetzt? Ja, und jetzt kommt KI.
Ja.
Das ist die Lösung.
Wenn man es positiv sieht, klar. Also wird natürlich dann für die Jüngeren Veränderungen mit sich bringen. Die müssen dann vielleicht umschulen oder was anderes machen. Aber ich sag mal, gesamtwirtschaftlich gesehen liegt darin sicherlich eine Chance, ja. Gut, jetzt sind wir mit unseren Themen durch. Jetzt meine Frage an dich. Hast du noch was Wichtiges zu erzählen hier, was wir unseren Hörerinnen und Hörern bisher noch nicht erzählt haben?
Also das, wir haben jetzt wirklich ein straffes Programm. Nächste Woche will ich hoffentlich diese Studienzusammenfassung dann noch bringen. Aber es ist auch schon wirklich es waren jetzt wirklich viele Punkte. Ich bin gespannt, ob die Leute das interessiert.
Ja.
Also ich freue mich, wenn irgendwer mich auf LinkedIn anschreibt oder irgendwelche Kommentare hinterlässt. Da sind wir sehr offen. Wenn ihr noch andere Gebiete ausgebaut wissen wollt, dann einfach bekannt geben, Bescheid geben und wir versuchen es umzusetzen.
Genau, und gebt uns mal einen Ping oder einen Kommentar, wenn ihr sagt, hey, ich habe bis zum Ende angehört.
Genau.
Dann kriegt ihr ein Fleißbienchen von uns. Da sind wir ganz stolz auf euch.
Ja, wir können anfangen, die Namen zu verlesen, die uns anschreiben und sagen, bis wohin sie dass sie bis zum Ende gehört haben.
Genau, auf Wunsch machen wir das gerne, ja, wenn ihr das ausdrücklich wollt. Dann machen wir hier so eine Hall of Fame vielleicht, so eine Highscore-Liste. Genau. Gut, also ich glaube auch, wir haben heute vieles besprochen und damit soll es das auch erstmal gewesen sein, denn wir sind ja nächste Woche auch wieder für euch da. Und da werden wir mit Sicherheit auch wieder eine ähnliche Menge an Themen für euch dabei haben, denn die Technik schläft nicht, die KI insbesondere. Von daher seid gespannt und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank auch wieder für das tolle Gespräch an dich, Yusuf. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Und ja, ich verabschiede mich hier schon von euch allen und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.